Also man weiß ja, dass nicht nur die Ernährung an sich eine Rolle spielt, also was man isst, sondern spielt genauso eben eine Rolle, wie man darüber denkt.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Hallo zusammen. Heute zu Gast habe ich Johannes Claudio Bambas. Johannes, hallo.
Hi.
Super schön, dass du da bist. Wir reden heute über ein extrem wichtiges Thema mal wieder. Es geht um Ernährung und zwar um unsere Beziehung zu Ernährung. Denn Essstörungen sind zwar klinisch diagnostiziert, nicht so weit verbreitet in der Bevölkerung. Die Studien beziffern immer so 1-2%, je nach Altersgruppe und Geschlecht. Allerdings sind subklinische, ungesunde Verhaltensweisen beim Thema Essen sehr viel weiter verbreitet, nämlich bis zu 20%. Und genau deswegen, finde ich, sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, wie eigentlich unsere Beziehung zu Essen ist und ob diese gesund ist oder vielleicht auch in irgendwelchen Ansätzen schon mal ungesund. Und Johannes, du hast eine ganz persönliche Geschichte mit Essen. Vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen, bevor wir dann genau auf diesen Punkt ein bisschen weiter eingehen.
Ja, genau. Vielen Dank jetzt mal für die Einladung. Ja, ich bin Johannes. Ich bin aktuell, also in meinem letzten Teil von meinem Medizinstudium, praktisches Jahr nennt sich das. Das heißt, nach diesem praktischen Jahr bin ich dann halt, habe ich noch mein drittes Staatsexamen und dann bin ich praktisch Arzt. Und genau, aktuell ist es noch so, dass ich nebenbei so ein High-Performance- und Longevity-Coaching anbiete, vor allem eben für ja, Unternehmer, Geschäftsführer, Leute, die wirklich beruflich sehr ambitioniert sind und da eben sehr, sehr viel ihnen davon abverlangt wird, die eben eine hohe Arbeitsbelastung auch haben, wo ich eben versuche, denjenigen zu helfen, dass sie wirklich ihre Gesundheit neben dem Business eben einfach nicht vernachlässigen, ne? Weil es ja ganz häufig so ist, dass es dazu führt, dass man sich sehr, sehr darauf fokussiert, eben alles nur noch irgendwie auf seine Karriere, in seine Karriere zu investieren, die Zeit, die Mühen, alles, was man da so macht. Mhm. Und hinten runter fällt dann eben gerne mal einfach die eigene Gesundheit, was eben früher oder später echt krasse Konsequenzen nach sich ziehen kann, was vielen vielleicht erstmal bewusst ist auch, aber es fällt dann eben schwer, eben auch wirklich in die Umsetzung zu gehen. Und es ist eben oft so, dass wenn man eben eine lange Liste hat an Prioritäten, dann halt eben doch die Gesundheit doch erstmal wieder hinten runterfällt, weil man eben denkt, ach ja, dann fühle ich mich ja fit.
Genau, bis es dann eben irgendwann nicht mehr funktioniert.
Genau, bis es dann irgendwann mal knallt und der Wagen eben gegen die Wand fährt und man dann eben nicht mehr weiß, wie man die Karre wieder aus dem Dreck zieht.
Und du hilfst dann dabei, genau diese Karre wieder aus dem Dreck zu ziehen. Und da spielt jetzt zwar nicht nur Ernährung eine Rolle, aber natürlich ist das auch eine Komponente. Was ich an dir und deiner Geschichte so spannend finde, ist, dass du eben mit einer Essstörung zu tun hattest und dass du dich aber selber so gut daraus entwickelt hast. Und ich glaube, da hilft es wahrscheinlich, mal deine Geschichte zu hören und auch deine Strategien zu hören, ja, wie du das geschafft hast, ja, da rauszukommen. Wie hat denn deine Beziehung zu Essen ursprünglich ausgesehen? Beziehungsweise wann hast du gemerkt oder hat man vielleicht im Außen gemerkt, dass das ungesund wurde? Wann hat das angefangen und wie?
Genau, das ist natürlich auch ein Teil, der mich sehr, sehr geprägt hat, weil es bei mir schon sehr früh tatsächlich losging. Also ich bin ja, erstmal ist es eben auch bei Männern ja doch relativ selten, dass eben eine Essstörung diagnostiziert wird und eben auch so auftritt. Ist tatsächlich noch seltener als bei Frauen, aber es ist eben auch so, dass eben einfach in der Gesellschaft das noch nicht so anerkannt ist, sage ich mal, und viele einfach auch gar nicht drüber sprechen. Und das heißt, da eben auch die Dunkelziffer entsprechend hoch ist. Und los ging das bei mir schon so mit 10, 11 Jahren tatsächlich, also sehr, sehr früh. Mhm. Wo man dann eben gemerkt hat, okay, irgendwie ist der Junge ein bisschen dünn für sein Alter und das ist doch irgendwie so ein bisschen auffällig. Hat man halt erstmal noch so gesagt, ja, wächst sich irgendwie raus und das ist schon nicht so schlimm. Jungs haben keine Essstörung, das ist eigentlich nur bei Mädchen, ja. So nach dem Motto. Genau, und das wurde meinen Eltern dann aber doch irgendwann sehr auffällig viel, also beziehungsweise auffällig wenig Gewicht.
Ja.
Und dann ging es eben los, dass man eben angefangen hat mit verschiedenen psychotherapeutischen Methoden, weil man eben doch festgestellt hat, okay, irgendwie ist das nicht ganz so normal. Das Essverhalten ist nicht normal, das Körpergewicht ist nicht normal. Es ist eben nicht in Ordnung, wenn man irgendwie nur ein Apfel und ein halbes Brötchen am Tag isst.
Kannst du dich denn an diese Zeit noch irgendwie bewusst erinnern? Weil das ist ja schon sehr lange her.
Ja, es ist sehr lange her. Verschwommen erinnere ich mich natürlich sehr dran und verschiedene Situationen erinnere mich sicher auch noch dran. Ich kann jetzt nicht genau jeden einzelnen Tag beschreiben, aber so im Groben und Ganzen weiß ich sehr, also ein paar einprägsame Situationen weiß ich schon noch, ja. Also wir waren dann mal mit der Familie irgendwie in Amerika und haben Amerika-Urlaub sozusagen gemacht, der aber eigentlich mehr oder weniger eine Katastrophe geendet ist, weil eigentlich ich die ganze Zeit irgendwie nur, ja, nichts essen wollte und die Aufgabe von meinen Eltern dann eigentlich die ganze Zeit nur war, dem Jungen irgendwie ein bisschen was zu essen reinzudrücken. Und mit Urlaub hatte das Ganze dann irgendwie nichts mehr zu tun. Mhm. Das sind so meine Erinnerungen an dann den ersten Amerika-Urlaub, den wir dann zusammen gemacht hatten.
Und weißt du noch, wie das bei dir angefangen hat? Also was hat dich als Kind dazu bewegt, einfach nicht mehr essen zu wollen?
Ja, also die Ursachen sind ja immer sehr multifaktoriell, muss man sagen. Und das ist eben bei Essstörungen auch was, wo man eben nicht so ganz eindeutig sagen kann, wie jetzt irgendwie bei einer Erkältung oder so.
Ja.
Ja, das ist jetzt der Virus und das ist jetzt die Ursache für diese Krankheit, sondern dass man da wirklich sehr viele Faktoren hat, die auch individuell das immer variiert, was da jetzt wirklich die größte Rolle gespielt hat. Auch Persönlichkeit spielt eine Rolle, auch genetische Faktoren und so spielen dann eine Rolle. Ich glaube, dass es bei mir wahrscheinlich auch so war, weil ich auch vom Typ her, glaube ich, jemand bin oder weiß ich jemand bin, der eben auch als Kind sicher sehr viel eben auch darauf gegeben hat. Also recht sensibel, ne? Also das sind immer sehr sensible Persönlichkeiten auch häufig, wo man dann eben merkt, okay, Kinder sind ja auch irgendwie mal fies, dann gibt mal irgendwer einen blöden Kommentar ab oder so und dann sind das so Sachen, woran man sich eben festhält irgendwie, das prägt sich dann ein und dann denkt man, okay, ja, keine Ahnung, warum hat er mich jetzt irgendwie dick genannt oder so, obwohl das vielleicht einfach nur, ja, so aus dem Affekt heraus geschehen ist so und eigentlich gar keine tiefere Bedeutung hat und vielleicht auch gar nicht zutrifft.
Ja.
Aber das nimmt man sich dann eben zu Herzen und dann denkt man, okay, keine Ahnung, das war dann vielleicht irgendwie so in Kumulation irgendwie hat eben dazu geführt, vielleicht, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwie dünner werden.
Ja, und du hattest dann, wir hatten ja schon mal im Vorgespräch, hast du mir deine ganze Geschichte sehr ausführlich erklärt und du hattest sozusagen die eine Episode. Du hattest dann einen Klinikaufenthalt, durch den sich dann dein Essverhalten wieder gebessert hat, aber nicht wirklich normalisiert. Und dann hattest du nochmal, als du ein bisschen älter warst, also da warst du so ein junger Erwachsener, da hattest du sozusagen nochmal eine neue Episode, die eben auch durch so eine komplexe Lebenssituation sich auch ja wieder getriggert hat sozusagen. Vielleicht kannst du da nochmal ansetzen, was da deine
genau,
Situation
also
war.
In dieser zweiten Phase nachher war es auch so, da ging es gar nicht mehr so richtig. Also das war nicht mehr so diese klassische Anorexie-Essstörung, wie man sich das erstmal so vorstellen würde, wo man sagt, okay, derjenige will irgendwie möglichst wenig Gewicht auf die Waage bringen, was ja häufig so ist und natürlich auch ein Definitionskriterium von einer Anorexie oder Essstörung ist, darstellt. Bei mir war es aber eher so, dass ich eben dort, also es war so, dass ich eben angefangen habe, BWL zu studieren, das Ganze nach einem Semester abgebrochen habe und dann irgendwie nicht so mit dieser Entscheidung klargekommen bin. Ich habe dann zur Medizin gewechselt, das war ein ganz anderes Umfeld. Ich habe mich da nicht so richtig wohl gefühlt, weil an der Uni, wo ich vorher war.
Ja.
Genau, ja, umziehen das natürlich auch. An der Uni, wo ich vorher war, hatte ich so das Gefühl, so von den Leuten, die da waren, konnte ich mich sehr gut mit denen identifizieren. Die waren alle sehr leistungsorientiert. Ich eben auch, wollten alle irgendwie was erreichen. Dann bin ich umgezogen nach Kiel, hatte irgendwie so das Gefühl, ja, dies ist hier irgendwie alles nicht so das, was ich mir, wo ich mich irgendwie wohlfühle, weil ich dann eben doch das Gefühl hatte, hier passe ich irgendwie so gar nicht rein. Sowohl was die Leute angeht, als auch eben was irgendwie so das Umfeld angeht. Und dann war es eben so, dass ich mich da irgendwie reingeflüchtet habe, dann eben in die Ernährung, dass ich dann irgendwie ja da so ein bisschen die Kontrolle gefunden habe, die ich halt woanders nicht so gehabt habe. Und dann eben auch vermeintliche Unverträglichkeiten und so bei mir festgestellt habe, die ja eigentlich in der Realität wahrscheinlich gar nicht so, zumindest sicher nicht in der extremen Form so existiert haben und ich dann eben nach und nach trotzdem gewisse Lebensmittelgruppen ausgeschlossen habe, weil ich dachte, okay, das tut mir alles nicht gut, das vertrage ich alles irgendwie nicht mehr. Was am Ende eben dazu geführt hat, dass nicht mehr viel übrig geblieben ist von Sachen, die ich mehr oder weniger als gut für gut befunden habe und für verträglich für mich und meinen Körper.
Und das heißt, das hatte so ein Kontroll, also du wolltest irgendwie Kontrolle über dieses Essen sozusagen gewinnen. Und glaubst du, du hast damit irgendwas, wie hast du versucht, das zu kompensieren? Ich meine, du warst halt dann in dieser Situation, dass du unzufrieden warst eigentlich mit deiner letzten Entscheidung, aber du hast sie ja auch konsequent durchgezogen. Ich meine, du bist jetzt kurz vorm Abschluss der Medizin. War das einfach so ein allgemeines Unglücklichsein oder hatte das doch was damit zu tun, dass du dich irgendwie gar nicht so Herr der Sache irgendwie oder der Situation gefühlt hast?
Ja, beides, ne? Also das eine hat wahrscheinlich das andere verursacht, dass ich eben erstmal mich da nicht wohl gefühlt habe und dann natürlich das auch zu einem Unglücklichsein gefühlt hat irgendwie.
Mhm.
Und ich dann eben Wege gesucht habe, um das irgendwie zu kompensieren und mich damit nicht weiter beschäftigen zu müssen, weil ich die Situation eben auch nicht mehr verändern konnte, mehr oder weniger.
Ja.
Theoretisch hätte ich es natürlich verändern können, aber ich habe in der Situation eben keinen Ausweg gesehen, sozusagen. Und
ja.
Dieses schlimme, in Anführungszeichen, Medizinstudium muss ich dann jetzt eben machen. Und insofern war das eben eine Situation, die ich nicht verändern konnte. Was ich verändern konnte, war eben mein Essverhalten. Und das hat mir dann wahrscheinlich das gegeben, was ich in der anderen Lebenssituation, in meinem restlichen Leben irgendwie nicht erreichen konnte.
Und was war dann irgendwie so der, ich sag mal, lowest point, also in dieser ganzen Krankheitsgeschichte, eine Krankheit, die diese Art der Erstörung natürlich ist, was war für dich so der Tiefpunkt?
Ja, also das Ganze hat sich sehr, sehr weit hochgeschaukelt, beziehungsweise eher runtergeschaukelt. Das ist ja sehr weit eskaliert, muss man sagen. Irgendwann ist es eben auch so ein Zustand, dass es so ein sich selbst erhaltendes System wird. Man sich auch gar nicht mehr darüber bewusst ist, was man da eigentlich tut.
Eigentlich ein Teil der Krankheit, richtig? Dieser Automatismus, der sich dann
absolut
abspielt.
Und vor allem ab einem gewissen Punkt, wenn eben die Energieversorgung nicht mehr so da ist, ist eben auch so, dass das Gehirn nicht mehr normal funktioniert und sich das Ganze eben dann zu Formen entwickeln kann, die wirklich lebensbedrohlich sind.
Ja.
Bei mir war es dann so, ich bin schon mit sehr, sehr starkem Untergewicht in ein Krankenhaus gekommen, auf eine normale innere Station, um auch auf Bitten meiner Eltern, um einmal wenigstens meine Organe irgendwie durchzuchecken, ob die noch alle in Ordnung sind.
Mhm.
Dann auf der Station, habe ich noch deutlich weiter eben an Gewicht abgenommen, war dann irgendwann bei einer Körpergröße von 1,80, 1,79 irgendwo bei 28 Kilo, was einem BMI irgendwie von unter 10 entspricht und eigentlich eben so mit dem Leben nicht mehr wirklich vereinbar ist. Und das hat sich dann auch so gezeigt, dass ich eben tatsächlich, also ich war eben auf Intensivstation, hatte Leberwerte in Höhen, die eben kurz vorm Organversagen waren. Das ist wirklich eine Situation gewesen, wo eigentlich keiner mehr geglaubt hat, wirklich, dass ich das überlebe.
Das ist ja auch der Wahnsinn. Und du kannst dich natürlich an diese Zeit erinnern, aber warst nicht wirklich du selbst.
Ich war absolut nicht ich selbst. Nee, also das ist auch was, wo ich jetzt rückblickend betrachte, immer wenn wieder denke, okay, was ist da eigentlich passiert? Also was ist das für ein krasser Film gewesen, der da gelaufen ist? Ich kann das natürlich jetzt rückblickend einfach auch so betrachten, wie, es ist, wirkt für mich eher, als wäre ich eine außenstehende Person, die sich dann eben so, wie gesagt, eben als Film anguckt.
Ja.
Und ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass das wirklich so passiert ist. Aber es ist so passiert tatsächlich.
Und was war denn so der Switch? Also du warst in einer lebensbedrohlichen Situation und du hast auch von Kliniken gesprochen, in die du dann gekommen bist und in denen man sozusagen auch aufgepäppelt wird, dass man einfach überhaupt wieder an Lebensenergie hat, die Organe versorgt werden und arbeiten können. In so eine Klinik bist du gekommen. Und was war dann für dich so in diesem Klinikaufenthalt auch so der Switch? Also was waren so die einzelnen Schritte, die dann zu der Besserung geführt haben?
Genau, also ich bin dann nach dieser inneren Station nochmal auf eine spezialisierte Klinik für Essstörungen gekommen, die sich eben auf sehr extrem stark untergewichtige Leute fokussiert haben, weil es eben auch kaum Kliniken gibt, die solche Leute überhaupt annehmen. Und da war es dann eben so, dass sie es auf verschiedene Weisen dann irgendwie doch geschafft haben, mich wieder auf ein Gewicht zu bekommen, was zumindest so weit war, dass mein Gehirn etwas besser funktioniert hat.
Ja.
Und ich dann irgendwie auch eingesehen habe, dass ich aus dieser Klinik nie wieder rauskommen werde, wenn ich jetzt nicht vernünftig Gewicht zunehme. Und das war eigentlich mein oberstes Ziel erstmal, dass ich da rauskomme. Und dann habe ich irgendwann eben auch festgestellt, als ich dann eben Gewicht zugenommen habe, es mir dann irgendwie besser ging. Ich wurde dann eben auch aus dieser Klinik entlassen, erstmal mit dem Gedanken, mich nochmal verlegen zu lassen in eine andere Klinik. was ich dann aber nicht gemacht habe, sondern bin ich tatsächlich zu Hause geblieben, war dann nochmal bei den Eltern eine Zeit lang. Und irgendwann kam eben auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ist das eigentlich so das, was du dir vom Leben vorstellst? Oder bist du nicht eigentlich jemand anders? Bist du nicht eigentlich jemand, der wirklich, ja, ein riesiges Potenzial hat auf unterschiedlichen Ebenen und nicht so enden möchte wie eben viele andere, denen es da so geht, die dann eben von Klinik zu Klinik wandern eigentlich nur noch und das ganze Leben eigentlich nur im Kampf gegen die Essstörung ist. Und ja, das ist eben was man bei sehr, sehr vielen leider sieht, ne, weil das eben eine Krankheit ist, die ist extrem hartnäckig, die kann sich sehr schnell chronifizieren, so dass man da eben nie wieder rauskommt. Und es gibt eben auch viele, die es nicht überleben. Und es gibt dann wiederum auch viele, die eben die Essstörung ihr ganzes Leben lang nicht loswerden und es dann eigentlich nur noch ein Leben mit der Essstörung ist oder gegen die Essstörung.
Ja.
Und man eben gar kein richtig vernünftiges Leben eben so gut, wie es eben eigentlich sein könnte, mehr leben kann und gar nicht mehr führen kann, weil man eben immer für immer da eben so drin festhängt.
Das heißt, der entscheidende Moment kam eigentlich, als du dich gefragt hast, warum bin ich eigentlich hier? Ne? Also diese Krankheit kann ja nicht mein Lebenszweck sein. Ich möchte nicht immer damit beschäftigt bleiben. Das heißt, du hast irgendwie über deine Identität, über wer bin ich, deine Identifikation irgendwie nachgedacht und reflektiert. Was kam denn bei diesem Prozess raus?
Ja, also bei dem Prozess kam raus, dass ich mich eigentlich als jemand sehe, der eben auch früher schon Sport zum Beispiel sehr, sehr geliebt hat, sich immer gerne bewegt hat, der auch ja eben viel, sehr, sehr vielseitig interessiert ist, was jetzt, ich konnte auch vor dem Studium beginnen, ne, wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ich eben so viele Interessen habe, ob es jetzt BWL ist, Medizin ist, Jura, diese ganzen klassischen Elite-Studiengänge sozusagen.
Ja.
Muss ich aber sagen, dass ich mich tatsächlich auch in jedem dieser Bereiche sehen könnte. Also ich wäre sicher auch ein super Jurist geworden.
Ja.
Aber genau, also es gab eben einfach immer extrem viele Interessen und es ist eben auch so, dass ich ja mich eben doch als jemand gesehen habe, der irgendwie sein Potenzial doch irgendwie nochmal ein bisschen besser ausschöpfen möchte und das eben auf unterschiedlichen Ebenen. Und dann ist eben, spielt natürlich einfach diese, einmal diese sportliche Ebene, aber dann natürlich auch irgendwie so die berufliche Ebene eine Rolle und auch die ganzen anderen Ebenen, muss man sagen. Aber das ist jetzt mehr erstmal als die beiden im Vordergrund. Genau, und dann war es eben so, dass das eben auch eine riesige Motivation für mich war, ne? Also erstmal primär das sportliche Ding, weil das eben so zu dem Zeitpunkt eben einfach erstmal das Sinnvollste war, beziehungsweise erstmal an erster Stelle stand, weil der Rest eben noch zeitlich gesehen weiter entfernt. Aber da wollte ich eben, habe ich mich dann doch eben als jemand gesehen, der nicht immer dauerhaft gegen seinen Körper arbeiten will, sondern dass ich eben jemand bin, der doch das Potenzial, was in mir steckt, dann eben nur wecken kann, wirklich, wenn ich mal mit mir arbeite und dann eben auch das, die Kapazitäten nutze, die der Körper eigentlich zu bieten hat.
Ja.
Und die kann ich eben nicht ausschöpfen, wenn ich irgendwie ja einen Apfel und ein Ei so gefühlt am Tag esse. Oder
ja, das ist ja eine wunderschöne Erkenntnis gewesen und zeigt ja auch ganz deutlich, was für eine große Rolle dann doch auch diese mentalen Prozesse einfach spielen, auch im Verlauf einer solchen Krankheit oder halt in der Gesundung von so etwas. Wie war denn dann diese Rückkopplung von diesem, wer will ich eigentlich sein? Ah, ich will eigentlich Johannes sein, der sportlich ist, der irgendwie einen leistungsfähigen Körper hat, ja, der einen leistungsfähigen Kopf hat, der irgendwie coole Sachen im Leben unternimmt, der jetzt anderen Menschen hilft, ein gesünderes Leben zu führen. Wie war denn von dieser Idee oder von dieser Vision für dich als Person die Rückkopplung dann zum Essen und Essverhalten?
Genau, es war natürlich ein sehr, sehr langer Prozess.
Ja.
Erstmal muss man sagen, aber
jahrelanger Prozess, oder?
Jahrelang, ja, auf jeden Fall jahrelang. Insofern ist das natürlich nichts, was irgendwie von heute auf morgen auf einmal geht, so von wegen, ich lege den Schalter um und jetzt funktioniert alles wieder, sondern das war wirklich...
Klar. Weil dein Körper muss sich ja überhaupt erstmal auch wieder umgewöhnen, richtig? Auf eine normale Essensaufnahme. Das ist
ja absolut.
Ja, auch nicht
der Körper
nur
muss
mental
sich umgewöhnen und man muss das Ganze eben, also es geht einfach nur Stück für Stück, ne? Und es ist auch sicher immer wieder mit leichten Rücksetzern verbunden gewesen. Also es war auch nicht irgendwie alles tutti, nachdem ich da aus
Kein
der Klinik entlassen
Weg.
Wurde.
Ja.
Sondern auch immer wieder Dämpfer, mit denen man dann umgehen musste. Also es ist einfach ein extrem harter, extrem steiniger Weg, wo man immer wieder halt auch mit Rückschlägen umgehen muss.
Ja.
Genau, aber das ist halt was, was einen dann auch irgendwo prägt und einen natürlich dann auch resilienter macht irgendwie, ne? Dass man daraus auch lernt und da natürlich auch viele Lehren zieht jetzt für andere Bereiche, andere Probleme, mit denen man dann umgehen muss. Und am Ende profitiert man da doch sehr von dieser erhöhten Resilienz, obwohl ich jetzt natürlich nicht sagen würde, okay, jeder sollte irgendwie mal durch so eine Phase gehen. Also das ist absolut der falsche Schluss, den man daraus ziehen sollte. Genau, aber deine ursprüngliche Frage ging ja darauf zurück, was die Ernährung betrifft, ne? Was,
genau, also wie dann sozusagen diese Entwicklung oder diese Idee von dir und diese Vision, die du für dein Leben hattest, wie du das dann auf dein Essverhalten übertragen hast, was du ja dann sozusagen nicht mehr als Selbstzweck vielleicht so gelebt hast, sondern gemerkt hast, hey, das ist ein Weg, über den ich zu dem Menschen werde, der ich sein will.
Genau, also das funktioniert eben, diese Person, die ich dann eben sein wollte, die kann eben nur funktionieren, wenn man sich auch vernünftig versorgt. Und dazu gehört eben, ja, eine gesunde, in Anführungszeichen, wie auch immer die jetzt aussehen mag, Ernährung. Und dazu gehört eben, dass man, ja, sich das zuführt, was der Körper eben wirklich auch braucht, um eben Leistung zu liefern, egal in welchem Bereich.
Ja.
Und dafür braucht der Körper Nährstoffe, dafür braucht er eben Lebensmittel. Dafür braucht er genug Energie, genug Reserven, um das Ganze eben auch liefern zu können. Ne? Also man kann ja nicht erwarten, dass man jetzt in sein Auto irgendwie Salatöl reinkippt oder so und dann erwarten, dass das Ding irgendwie 200 km/h fährt. Also,
schöner Vergleich, ja.
Damit kommt man halt nicht weit. Ne? Also wenn du wirklich Leistung liefern willst, dann musst du auch in dein Ferrari Super Plus tanken und nicht irgendwie Salatdressing.
Ja, und was ich auch spannend finde, ist, du hast ja währenddessen dann weitergemacht mit dem Medizinstudium. Und das war sozusagen begleitend dazu eben diese Entwicklung raus aus dieser Essstörung hin zu einem gesunden Essverhalten. Du hast ja, und du hast auch gesagt, dass du als Jugendlicher dann eben angefangen hast mit diesem, ich sag mal, dogmatischen Essen, ja? Also du hast gesagt, diese Sachen sind nicht gut, nur diese Sachen esse ich. Wie hast du dich denn davon erfolgreich auch so befreit? Und ich könnte mir nämlich vorstellen, dass man natürlich durch diese ständige Konfrontation mit dem medizinischen Kontext auch immer wieder sehr verkopft ist bei dem Thema. Wie hast du da diesen Weg für dich gefunden?
Ja, wobei man da sagen muss, leider lernt man im Medizinstudium über Ernährung gar nichts.
Gar nicht so viel, ja.
Insofern wird man da überhaupt nicht mit konfrontiert, aber.
Okay, ja, stimmt.
Das ist ein anderes Thema.
Aber Biochemie vielleicht wenigstens.
Ja, Biochemie, ja, aber da fällt es dann doch ein bisschen schwer, die Verbindung zu ziehen, weil das dann doch ein bisschen abstrakter ist.
Ja.
Mir wäre es tatsächlich lieber, wenn man ein bisschen mehr lernen würde über Ernährung im Medizinstudium.
Ja.
Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, also ja, wie konnte ich mich davon lösen? Also auch das ist wiederum ein sehr, sehr langer Prozess gewesen, ne? Weil es bei mir eben auch schon ganz, ganz früh losging, dass ich dadurch, dass ich eben mit 10, 11 diese, das eigentlich bei mir mit der Krankheit schon losging, habe ich mich halt danach auch weiterhin sehr, sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt, bin in diverse Richtungen gegangen, habe mir alles Mögliche durchgelesen, hatte dann irgendwelche Gurus immer, keine Ahnung, wo ich dann dachte, okay, die haben jetzt irgendwie
die Wissens.
Genau, die haben jetzt die Wahrheit mit Löffeln gefressen und die können mir jetzt sagen, was jetzt die perfekte Ernährung ist. Bis man dann halt irgendwann auch durch diesen Prozess einfach reifer wird, mehr lernt, durch die ganzen persönlichen Erfahrungen, die ich natürlich gemacht habe, irgendwann dann feststellt, okay, eigentlich ist das alles völliger Blödsinn. Und es gibt, erstens gibt es nicht die perfekte Ernährung und zweitens ist es so, dass es überhaupt keinen Sinn macht, da irgendwelchen dogmatischen Regeln zu folgen, weil, also selbst wenn man jetzt diese medizinische Basis zugrunde legt, ne, dann selbst dann ist es ja so, dass es rein von der Evidenzlage her man jetzt nicht sagen kann, okay, das und das ist jetzt die perfekt gesunde Ernährung, wie es dann aussehen sollte, sondern selbst da gibt es ja diverse Experten, die sich dann wirklich streiten, wie sieht das jetzt wirklich aus, also was ist jetzt wirklich gesund, was ist jetzt wirklich so, dass das zu einem langen Leben führt und so weiter und so fort. Insofern ist das eben was, wo man dann eben einfach lernt mit der Zeit, okay, das ist eigentlich, muss man da eben sich von diesen ganzen Dogmen einfach lösen und eben einen anderen Weg finden, der eben mit etwas mehr Flexibilität, mit mehr Leichtigkeit verbunden ist, weil man eben heutzutage auch, also man weiß ja, dass nicht nur die Ernährung an sich eine Rolle spielt, also was man isst, sondern spielt genauso eben eine Rolle, wie man darüber denkt.
Genau.
Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, keine Ahnung, ich bin jetzt mit Freunden und wir gehen irgendwie Pizza essen oder so. Wenn man dann sich sagt, okay, diese Pizza ist aber total ungesund und wird mir irgendwie schaden und sonst was, dann reagiert der Körper auch völlig anders darauf, als wenn man sagt, okay, ist jetzt ein entspannter Abend mit Freunden. normalerweise ernähre ich mich super, jetzt gönne ich mir mal eine Pizza und es macht irgendwie Spaß und so, dann reagiert der Körper tatsächlich auch völlig anders, wenn man da eben mit einem anderen Mindset rangeht. Und das zeigt eben auch, dass das eben eine ganz, ganz relevante Rolle spielt.
Sehr, sehr spannend. Ich kenne das auch aus persönlicher Erfahrung, weil ich auch diese Lockerheit im Umgang mit Ernährung beibehalten musste, weil ich aufgrund von einer Autoimmunerkrankung auch immer wieder phasenweise, also verstärkt, darauf geachtet habe, dass, also was ich esse, wie ich esse, was ich zu mir nehme. Und ich auch gemerkt habe eben, dass diese Leichtigkeit trotzdem nicht verloren gehen darf. Und dass dieses Mindset, mit dem man isst, mindestens genauso wichtig ist. Also aus persönlicher Erfahrung kann ich dem nur absolut zustimmen. Und die Gesellschaft tendiert halt leider echt dazu, verschiedene Ernährungstrends auch einfach so richtig aufzublasen, und so, dass einfach viele Leute auch mitmachen wollen, sich mitgenommen fühlen, weil die Argumente natürlich immer wieder überzeugend sind. Und hier ist es halt ultra wichtig, dass man das einfach kritisch reflektiert, und sagt, okay, was nehme ich mir denn jetzt davon mit? Was heißt das jetzt für mich? Und ab wann wird es aber auch ungesund, Was mich jetzt zu meiner nächsten Frage bringt, nämlich, es gibt, wie gesagt, diese 1-2% von Menschen in der Bevölkerung, die wirklich, krankhaft sozusagen Essstörungen entwickeln. Und das muss natürlich immer auch ärztlich, medizinisch begleitet sein, damit man davon überhaupt wegkommt. Gleichzeitig gibt es aber auch irgendwie ein Fünftel in der Bevölkerung an Menschen, die auch zu ungesundem Essverhalten neigen und das wirklich regelmäßig so leben, die aber nicht offiziell krank sind. Und nichtsdestotrotz sind das ja ungesunde Tendenzen, die man möglicherweise auch irgendwie umkehren könnte. Wo fängt denn für dich, oder vielleicht gibt es da auch eine Definition, wo fängt denn ungesundes Essen an?
Ja, genau, also was du schon sagst, ich würde sogar fast behaupten, so aus meinem Umfeld, aus den Leuten, mit denen ich zu tun habe, dass diese 20% noch deutlich höher anzusetzen sind, weil ich das Gefühl habe, dass tatsächlich kaum noch jemand eine wirklich gesunde Beziehung zum Essen hat. Also egal in welche Richtung das jetzt geht, es geht eben auch eigentlich schon damit los, dass man eben, viele Leute eben Essen verwenden, um zur Emotionsregulation, auch um sich eben zu bestrafen, sich zu belohnen. Es geht eben in verschiedene Richtungen. Also es geht schon damit los, dass man irgendwie sagt, okay, ich war jetzt irgendwie eine Runde laufen, jetzt belohne ich mich dafür mit einem Eis. Oder dass man sagt, okay, heute war aber ein harter Tag, jetzt gönne ich mir mal ein Glas Wein zum Abend. So, das sind schon diese ganzen Kleinigkeiten, die eben anzeigen irgendwie, okay, warum verwendest du jetzt eigentlich den Wein zur Emotionsregulation, zum Stressabbau, anstatt Dinge zu verwenden, die dir wirklich weiterhelfen. Irgendwie, keine Ahnung, ein entspanntes Gespräch mit einem Freund oder so zu haben, eine Runde spazieren zu gehen oder sowas. Da fungiert dann Essen ja schon gar nicht mehr als das, was es eigentlich ist, sondern eben einfach als etwas, was eben dazu dienen soll, kurzfristig irgendwie Belohnung zu triggern oder eben zu kompensieren, was eben, hohes Stresslevel zum Beispiel ausgelöst hat.
Ja.
Das heißt, es gibt einfach so verschiedene Bausteine. Also Physiologie ist es ja erstmal im ersten Punkt, dass man wirklich guckt, okay, ist es jetzt wirklich Hunger? Ist es wirklich ein Sättigungsgefühl, dass man das wirklich vernünftig wahrnimmt und dass man nicht einfach nur isst, weil man eben isst, weil es eben jetzt irgendwie so sein muss, sondern dass man sich wirklich fragt, okay, habe ich jetzt Hunger? Habe ich jetzt wirklich Hunger?
Das heißt, im ersten Schritt sich einfach mal hinterfragen, warum esse ich jetzt eigentlich gerade, Also besonders wahrscheinlich beim Thema Snacking oder so, Wenn es sich nicht um Hauptmahlzeiten handelt, das einfach mal zu hinterfragen. Ich kenne das von mir persönlich total, dass wenn ich irgendwie gestresst bin und vom Computer irgendwie sitze und so und auch gar nicht so viel aufgestanden bin oder so, dann kommt bei mir irgendwann diese Lust auf Süßes. Und das ist sehr auffällig, dass ich dann halt so bei Stress mir gerne was Süßes nehme. Und da fängt es halt schon an. Schlecht zu sein.
Absolut. Und das hat natürlich auch eine biologische Komponente, weil dadurch, dass eben vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird, hat das Gehirn dann irgendwie das Gefühl, es braucht jetzt Zucker. Mhm. Und wenn man dem dann eben auch nachgibt, dann ist das wieder auch so ein angelerntes Verhalten, was dann eben wieder, in der Psychologie nennt man das ja dann Konditionierung, was eben dazu führt, dass ich das wieder und wieder mache, weil es eben dann irgendwie so zur Gewohnheit geworden ist. Und ich automatisch immer Stress und Schreibtischarbeit mit Snacken verbinde. Und das sind dann eben so die Verbindungen, die sich dann nach und nach aufbauen. Und
diese Konditionierung ist der ich will nicht sagen Anfang vom Ende, aber da fängt halt so dieses ungesunde Essverhalten an, ne? Und
genau.
Du hast auch vorhin schon gesagt, ne, dass es auch bestimmte Persönlichkeitstypen halt dazu neigen, da vielleicht in Extreme auch abzurutschen. Das muss man auch für sich nochmal reflektieren, ne? Also neige ich vielleicht zu bestimmten Emotionen und was sind dann die Kompensationen, ne, im Essen, im Trinken, die ich mir dafür vielleicht irgendwie angeeignet habe?
Ja, absolut. Gerade so, wenn man auch so, also wenn man jetzt Richtung Essstörung, sage ich mal, Anorexie und sowas geht, dann ist es halt mehr so, sind es halt häufig so auch diese Kontrollmechanismen, ne, dass man halt irgendwie eine sehr perfektionistische Persönlichkeit ist, dass man vielleicht auch andere zwanghafte Verhaltensweisen hat und dann eben versucht, darüber eben die Kontrolle zu verschieben, weil man dann eben die Kontrolle im Essen findet.
Ja.
Aber in der anderen Richtung eben genauso, ne, dass du halt, wenn du die Emotion einfach darüber regulierst, dass du sagst, okay, mir geht es jetzt schlecht, dann esse ich jetzt irgendwie einen Schokoriegel, dann geht es mir erstmal kurzfristig besser. Das ist natürlich auch was, wo man dann eben gucken muss, esse ich jetzt hier einfach nur meine Gefühle weg sozusagen? Also es ist einfach so ein Coping-Mechanismus. Und das ist eben was man ganz, ganz häufig findet, ne? Also das ist jetzt nicht sofort so, dass man dann irgendwie eine klinisch diagnostizierte Essstörung hat oder dass es jetzt irgendwie gleich sofort pathologisch ist. Aber das sind eben so Verhaltensweisen, die schon nicht mehr so ganz normal sind.
Das heißt, Energieversorgung und ja, ich sag mal schon, aber auch Genuss sollte halt im Mittelpunkt irgendwie der Ernährung stehen. Und da ist ja, ich sag mal, der Grad zwischen gesund Genuss und ungesunder Genuss ist ja auch sehr schmal. Wie gehst du damit persönlich um?
Ja, genau. Also Genuss, klar. Also Essen darf schmecken. Essen darf irgendwie lecker sein. Und Genuss heißt ja nicht
automatisch. Ich würde sagen, sogar soll.
Genau. Essen sollte auch schmecken und sollte auch lecker sein, genau. Also es muss jetzt nicht irgendwie nur Salat sein, weil man jetzt irgendwie denkt, okay, das ist das Einzige, was mir jetzt irgendwie weiterhilft, sondern es gibt eben auch noch so einen Unterschied, ne, zwischen Genuss und wirklich Kontrollverlust, also dass man dann irgendwie komplett eskaliert und sagt, okay, es ist jetzt nur noch, ja, ich esse jetzt irgendwie 3 Pizzen hintereinander oder ich esse irgendwie im entspannten Rahmen mit Freunden zusammen, gehe ich irgendwie Pizza essen, das ist halt auch noch was anderes. Das heißt, man muss da eben immer so ein bisschen differenzieren. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, ich darf jetzt irgendwie nie wieder Pizza essen oder so, sondern dass man halt dann wirklich immer schaut, okay, wie ist der Kontext und warum mache ich das jetzt? Und es ist eben so, dass es mir wirklich objektiv gesehen auch so ist, dass es eben eine Situation ist, okay, dass es mir wirklich gut tut.
Ja.
Und dass man sich da eben auch immer wieder selbst hinterfragt. Ist das jetzt wirklich so, tue ich mir jetzt und meinem Körper hier jetzt gerade was Gutes oder arbeite ich eigentlich gegen an?
Mhm. Ja, und das Maß spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle, ne?
Ja, absolut.
Ich finde den Merksatz sehr schön, eine Handvoll Süßes am Tag ist okay, weil ich kenne ja viele Leute, die, also klar, Süßigkeiten mag gefühlt jeder. Ich glaube, ich kenne ganz wenige, die keine Süßigkeiten mögen. Bei den Kleinen ist es eben die kleine Hand, ja? Natürlich nicht die erwachsene Hand, aber bei uns Erwachsenen darf es halt einfach unsere Hand sein. Und wenn da jetzt, sage ich mal, Schokoriegel am Tag reinpasst oder so, ich glaube, das ist total in Ordnung. Wir sprechen eben über einen Coping-Mechanismus, der dieses Maß natürlich deutlich überschreitet. Ja? Also ich glaube, nicht jeder, der am Nachmittag irgendwie zwischen Arbeit und Arbeitsstress und irgendwie, ja, weiß ich nicht, also oder bei nur bei Arbeitsstress ein Schokoriegel isst, das ist nicht verboten. Ne? Das ist auch nicht unbedingt jetzt eine Essstörung oder Ansätze von Essstörung. Ich glaube, da muss man auch nochmal vorsichtig sein. Ne? Aber trotzdem ist es gut, das mal zu verstehen und ja, da auch den Unterschied zu kennen. Was ist okay und ab wann sollte man sich irgendwie
einen anderen Mechanismus
suchen. Einfach mal den Spaziergang machen.
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass ich auch immer sage, es darf eigentlich keine Verbote geben. Erstens triggert das Gehirn noch mehr dazu, dass man es dann erst recht haben will.
Ja.
Und außerdem macht es auch überhaupt keinen Sinn. Ne? Also was ich immer so als Regel predige, ist, dass man eben so 80-20-Prinzip anwenden sollte. Ne? Dass man immer guckt, dass so irgendwie so 80% eigentlich in Ordnung sind und was man dann mit den restlichen 20 macht, ist eigentlich scheißegal.
Ja.
Und wie du schon sagtest, ne? Also deinem Körper ist es scheißegal, ob du jetzt einmal am Tag irgendwie ein bisschen Schokolade isst oder so.
Ja.
Das wird dich sicher nicht umbringen und das hat auch nichts mit einer Essstörung zu tun oder so.
Ja.
Andersrum, wenn du jetzt 80% des Tages nur noch Schokolade isst, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so ganz so gut.
Ja, absolut. Und was ich vor allen Dingen wichtig finde, ein gesundes Verhalten beim Thema Ernährung ist vor allen Dingen dadurch geprägt, dass wir es eben nicht dass wir uns eben nicht so stark damit identifizieren, ja, dass wir eben keine, du hast es so schön formuliert, Veganer sind, sondern vielleicht mögen, uns vegan zu ernähren, aber diese starke Identifikation mit Ernährung, mit Essen, die führt häufig dazu, dass es einfach in eine ungesunde Richtung abrutscht. Und es ist viel, viel wichtiger zu wissen, wofür man sich sozusagen gesund ernährt, ne? Und das gilt ja ehrlich gesagt für einen gesunden Lebensstil insgesamt, ja? Wofür mache ich das? Was ist mein Lebensziel? Wer bin ich? Wer will ich sein?
Ja, absolut, genau. Also diese Identifikation mit dem Essen, das ist einfach was, wohin man nicht gehen sollte und wo man sich eigentlich nicht dazu verleiten lassen sollte, dass man sich jetzt irgendwie nur noch über seinen Ernährungsstil identifiziert. Weil das eben ganz, ganz schnell in irgendwelche problematischen Bereiche führen kann, wenn man jetzt irgendwie sein ganzes Leben darauf ausrichtet, dass man jetzt irgendwie sich als Veganer identifiziert, halte ich für sehr problematisch. Genau, also man kann gerne Pflanzen essen und da bin ich auch ein riesen Fan von, aber man muss es jetzt nicht zu seiner Lebensmission machen. Und da sollte man immer so ein bisschen Lockerheit für sich bewahren, weil das eben doch das Leben ein bisschen einfacher macht am Ende und man dann eben guckt, dass man Essen als was versteht, was eben, ja genau, auf der einen Seite eben Genuss sein soll, auch Pleasure und einem irgendwie auch zufriedenstellen soll und auf der anderen Seite aber eben etwas ist, was eben so die Basis auch bildet für deine Leistungsfähigkeit, für deine Gesundheit, für dein Alter nachher und aber auch unmittelbar eben natürlich Auswirkungen hat auf das, ja, wie du eben, ja, tagsüber dich fühlst, wie du eben Leistung abrufen kannst, sei es jetzt im Beruf, sei es im Alltag, sei es mit der Familie zusammen, ne?
Ja.
Ob du noch genug Energie hast, irgendwie nach dem Job dann mit deinen Kindern zu spielen, irgendwie mit der Frau irgendwie, ja, essen zu gehen oder ob du eigentlich sagst, okay, du bist jetzt komplett platt und willst nur noch aufs Sofa und Netflix gucken. Das sind natürlich alles so Faktoren, die durch deine Ernährung auch beeinflusst werden. Und da ist es eben entscheidend, dass man da eben dann ansetzt, okay, dient mir meine Ernährungsweise gerade so, wie ich eigentlich sein möchte, wie ich eigentlich meine Ziele sind? Oder ist das was das eigentlich irgendwie sabotiert und ich ja eigentlich doch gerne noch genug Energie hätte abends, um dann eben noch, ja, neben meinem Beruf eben für meine Familie da zu sein?
Und ich finde, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz beziehungsweise eine wunderschöne abschließende Frage, die, ja, jeder mal einfach so mitnehmen kann und reflektieren kann, wie das bei einem selbst so aussieht. Johannes, ich danke dir vielmals für diese super spannende, ja, für diese spannenden Insights in dein Leben, in deinen Weg. Ich glaube, das war sehr inspirierend und erhellend. Tausend Dank für deine Zeit.
Ja, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. War sehr schön.
Ja, fand ich auch. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.